Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Heute mit Gesa Ufer, hallo. Und auf meinen Gast, mein Plus eins, bin ich genauso gespannt wie Sie. Wir haben es nämlich in diesem Fall mit einer echten Premiere zu tun. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, ladet doch unbedingt mal meine Freundin ein. Die ist nicht nur klug und charmant, die macht auch richtig gute Sachen und hat eine spannende Perspektive auf die Welt. Ja, gesagt, getan. Hier ist sie, aus Münster zugeschaltet. Herzlich willkommen, Annalena Knoas.
Hallo zusammen.
Frau Knoas, das ist ja eigentlich eine lustige Geschichte, dass eine Freundin Sie hierhin empfiehlt. Und ich muss sagen, also diese Freundin, die lobt Sie wirklich in den höchsten Tönen. War Ihnen das eigentlich angenehm, die Vorstellung, dass Sie hier sozusagen mit ganz vielen Vorschusslorbeeren so als Lieblingsgast annonciert sind?
Ich muss gestehen, ich wusste gar nicht genau, wie ich mit meinen Gefühlen in dem Moment umgehen sollte. Also zum einen habe ich mich natürlich enorm gefreut. Gleichzeitig hat diese Freundin und ich eine ganz persönliche und private Beziehung. Und dass sie plötzlich den Gedanken hatte, das auf eine gewisse Weise öffentlich zu machen, das hat mich auf eine gewisse Weise sehr gefreut und berührt. Auf eine andere Weise aber auch ein bisschen unsicher gemacht, weil plötzlich eine objektivere Perspektive in unsere Beziehung kommt.
Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so einfach, Sie richtig vorzustellen. Also fest steht, Sie sind 33 Jahre alt. Sie beraten Kultureinrichtungen, besonders zu der Frage, wie die maximal inklusiv werden können. Sie sind begeisterte Sportlerin, Sie leben in Münster. Aber jetzt weiß ich ganz ehrlich gesagt gar nicht, an welcher Stelle die Information kommen muss, dass Sie blind sind. Muss sie überhaupt kommen in so einer kleinen Mini-Vorstellung?
Das ist eine gute Frage. Ja, weil ich denke, dass die Blindheit natürlich auch zu meinem Leben dazugehört und dadurch auch eine gewisse Relevanz hat in diesem Fall.
Und wir sind jetzt natürlich heute nochmal ganz besonders gespannt auf Ihren konkreten Blick auf die Welt. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich mich auch.
Annalena Knoas ist heute mein Plus Eins, eine Hörerinnenempfehlung, über die wir uns sehr freuen und die von uns aus sehr gern Schule machen kann, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Knoas, Ihre Freundin aus Studienzeiten, Anne, hat sie uns empfohlen und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Anne schreibt, vor allem beeindruckt mich, mit wie viel Vertrauen Annalena durch die Welt geht und gehen muss. Dazu müssen wir vielleicht doch noch mal ganz kurz erklären, das ist gar nicht so selbstverständlich aus unserer Perspektive, die Sache mit dem Vertrauen. Sie haben Ihre Sehkraft nicht mehr vollumfänglich. Sie sind ja so gut wie blind. Wie kam das? Wann und wo haben Sie Ihre Sehkraft verloren?
In meinem Fall ist es eine Augenerkrankung, eine genetisch bedingte Augenerkrankung. Und die beginnt so etwa mit 8, 9 Jahren. Im Grundschulalter und ist dann fortschreitend meistens bis zur Erblindung, obwohl das auch ja hochindividuell abläuft. Und jetzt mit 33 kann ich aber noch großflächige Kontraste ganz gut erkennen oder mich auch an Lichtquellen gut orientieren. Und sogar wenn jemand ganz kontrastreich angezogen ist, zum Beispiel ganz schwarz vor einer weißen Wand sich bewegt, kann ich auch das noch als Schatten wahrnehmen.
Mhm. Da muss ich doch noch mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben nämlich gestern Abend kurz noch mal miteinander telefoniert, um zu besprechen, was hier heute auf Sie zukommt. Und da habe ich Sie beim Umsteigen in der Bahn erwischt und war wirklich in so einer Art Echtzeit-Ohren-Krimi. Da fuhr auf einmal der Zug nicht so, wie er sollte. Da kam die Durchsage im Hintergrund, 70 Minuten Verspätung, heute von Gleis, ich weiß nicht wie. Und ich fand Sie sagenhaft ruhig und habe mich gefragt, wie behalten Sie in so einer Situation die Nerven? Wie machen Sie das? Also wann verlieren Sie mal wirklich so ein bisschen diese Sicherheit oder gibt es diese Situation überhaupt?
Die gibt es, die gab es und die wird es bestimmt auch immer wieder geben. Ich scherze dann in solchen Momenten auch immer gern, dass es den Abenteuerfaktor erhöht. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage der Energie, wie viel Energie es mich in dem Moment kostet, so eine Situation zu handeln. Obwohl die Lage gestern tatsächlich eher ein Klassiker war. Tatsächlich. Lustig. Und das Tolle ist, dass auch immer Personen um einen herum aktiv sind, die man ansprechen kann und die auch gerne helfen. Und diese Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht.
Das finde ich interessant. Also Sie müssen wildfremde Leute ansprechen, pausenlos. Und wie reagieren die dann? Also haben Sie da wirklich durchweg positive Erfahrungen?
Es ist natürlich manchmal so, dass Leute auch einfach vorbeigehen. Und dadurch, dass ich den Blickkontakt nicht suchen kann oder auch nicht sehe, ob jemand beispielsweise Ohrstöpsel trägt, gibt es natürlich auch Situationen, wo jemand einfach vorbeigeht. Keine Frage. Und das ist dann immer so ein bisschen ein besonderer Moment. Und dann heißt es, nächste Person nochmal versuchen, auch anzusprechen. Und das klappt in der Regel ganz gut. Auf jeden Fall. Im gestrigen Fall ist es aber auch so, dass ich technische Möglichkeiten hätte, um mit der Situation umzugehen. Also auch mit einer App zum Beispiel zu schauen, wann die nächste Verbindung für mich passen könnte. Manchmal muss es aber auch unglaublich schnell gehen. Und dann fahren Züge unterschiedlich ein oder wechseln nochmal das Gleis. Da finde ich es immer sehr, sehr angenehm und hilfreich, wirklich in Kontakt mit Leuten zu treten. Und da gab es auch tolle Situationen, dass jemand einfach spontan gemerkt hat, oh, das wird richtig knapp, 2 Minuten von Gleis 8 zu Gleis 20. Ich bringe sie eben schnell. Und dann
hat er sie Huckepack genommen.
Genau.
Ich stelle mir das trotzdem immer wieder wie eine unglaubliche Überwindung vor. Also jedes Mal wieder so Mut fassen, um jemanden Wildfremdes anzusprechen. So richtig miese Erfahrungen haben Sie da nie gemacht?
Nee, tatsächlich keine wirklich schlechte Erfahrung. Und das freut mich enorm, also weil es für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, dieses Vertrauen nicht zu verlieren und immer wieder dann auch neu diesen Anlauf zu nehmen. Und ich nehme natürlich, also ich bin dann desto selbstbewusster in der Situation, je mehr gute Erfahrungen ich auch im Vorfeld gemacht habe. Und vielleicht ist es dann irgendwann auch wie ein Selbstläufer. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es eine ganz besondere Beziehung ist, die man in dem Moment eingeht. Also wenn jemand einen um Hilfe bittet, ganz aufrichtig, habe ich das Gefühl, dass es wie eine Art kleiner Vertrag ist. Etwas, was mir in Berlin tatsächlich öfter passiert ist, wo ich einige Jahre verbracht habe, ist, dass ich Personen angesprochen habe, die mir dann ihren muskelbepackten, lederummantelten Arm gereicht haben und auch selbst relativ schweigsam waren, aber mich tatsächlich begleitet haben. Und sowas bestärkt mich in dem Moment natürlich sehr. Oder ich bin dann auch dankbar, dass diese Erfahrung dann gut ausgegangen ist und bis jetzt tatsächlich wirklich keine schlechte Erfahrung gemacht.
Das ist ja hoch erfreulich. Mich würde noch interessieren, haben Sie trotzdem noch vielleicht so diesen Impuls oder auch diesen Wunsch, doch möglichst viel alleine hinzubekommen? Oder ist es ganz im Gegenteil so, dass Sie richtig gerne inzwischen sich helfen lassen?
Ich bin tatsächlich ein sehr unabhängiger Mensch. Ich liebe Unabhängigkeit, auf jeden Fall. Und ich bin auch so dankbar, dass mittlerweile Smartphones so großartige Möglichkeiten bieten, selbstbestimmt auch vieles machen zu können. Also auch nochmal in Bezug auf die App, um sich im öffentlichen Nahverkehr zurechtzufinden. Das ist eine tolle Sache. Also ich bin nicht darauf angewiesen, jemanden zu fragen, ob mir jemand die Anzeige vorlesen kann beispielsweise. Großartig. Weil das natürlich auch da wieder Energie kostet, Leute anzusprechen. Auch eine Stimmungsfrage ist. Also manchmal muss ich mich natürlich unglaublich aufraffen, selbst wenn ich jetzt in nicht so ganz guter Stimmung bin. Auch jemanden freundlich, offen anzusprechen. Ich glaube, wenn ich die Wahl habe, würde ich natürlich weniger in Kontakt und in Dialog treten. Aber auch das weiß ich nicht hundertprozentig, weil ich mir das generell auch mehr wünschen würde in unserem Alltag, dass wir mehr miteinander in Kontakt treten oder kommunizieren. Ich habe neulich auch noch mal einen Beitrag gehört im Radio, wo eine Person beschrieben hatte, dass wenig Augenkontakt auch im öffentlichen Nahverkehr stattfindet und man wenig Dialog erlebt. Und das würde ich mir generell noch mehr wünschen, unbefangener auch da zu sein.
Annalena Knoss ist nach wie vor unser Plus Eins, Kulturberaterin und Mediatorin, passionierte Sportlerin und auch eben blind. Wie wichtig ist eigentlich diese Information? Das haben wir anfangs gefragt. Wann und wie sprechen wir überhaupt angemessen über eine Behinderung? Und ist das Wort Behinderung an sich nicht schon diskriminierend? Müsste es nicht zum Beispiel viel besser Einschränkung heißen? Fragen über Fragen.
Plus eins. Die Antwort.
Und die kommt heute von Adina Herrmann, Vorständin bei den Sozialhelden. Schönen guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Die Sozialhelden, müssen wir vielleicht noch kurz erklären, setzen sich ein, ähnlich wie Sie, Frau Knors, für maximale Inklusion in der Gesellschaft. Und wie wir als Gesellschaft über Behinderung sprechen, das hat sich ja auch schon in den letzten Jahrzehnten ganz enorm verändert. Die Aktion Mensch zum Beispiel, die früher völlig selbstverständlich Aktion Sorgenkind hieß, fällt uns da immer sofort ein. Oder all die üblen Schimpfwörter, die früher für Menschen mit Down-Syndrom oder für Spastiken völlig üblich waren. Also es hat sich schon viel getan, aber es ist noch jede Menge Luft nach oben da. Wie sage ich es richtig, wenn ich über Behinderungen spreche? Frau Herrmann, was sind für Sie so die allerwichtigsten Faustregeln? Kann man da überhaupt sowas benennen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns ja im Rahmen unseres Projekts Leitmedien.de total viele Gedanken gemacht zu Sprache und Behinderung. Das ist auch ein super komplexes Thema. Und was mir am wichtigsten ist, ist zu sagen, hey, eigentlich solltest du über Leute so reden, wie du auch möchtest, dass über dich selbst geredet wird. Es ist ja eine total simple Regel im Leben eigentlich, dass man Menschen so behandeln sollte, wie man selbst auch behandelt werden möchte. Menschen mit Behinderung passiert es leider total oft, dass sie entweder so als Opfer oder als Helden gefeiert werden. Also entweder ist es oh, mitleidig und der arme Behinderte oder die arme Rollstuhlfahrerin. Also ich habe auch schon ganz schlimme Sprüche in meinem Leben gehört, so von wegen, ach, so ein niedliches kleines Mädchen, wie schade, dass sie im Rollstuhl sitzt.
Mm. Ich finde auch einfach nur schon dieses, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt. Da schwingt das ja genau. Auch sofort mit, ne?
Genau, und das ist genau das, was wir sagen. Also erstmal muss man sich im ersten Schritt klar machen, was man da redet. Also das ist ja eine ganz, ganz plakative Floskel. Dieses an den Rollstuhl gefesselt sein, das wird ja einfach gesagt, ohne dass es, dass man sich das wirklich gut überlegt hat. Ne? Man übernimmt das, das ist so ein feststehender Begriff, denkt man sich, und dann benutzt man den einfach so. Dabei bildet der ja eigentlich ab, dass jemand, dass der Rollstuhl eine Art Strafe ist, also eine Art Folterinstrument beinahe. Und für mich bedeutet der Rollstuhl, also ich bin Rollstuhlfahrerin, für mich bedeutet der Rollstuhl Freiheit, er bedeutet für mich Mobilität und dass ich hinkommen kann, wo ich ohne den Rollstuhl nicht hinkommen würde.
Frau Herrmann, Sie sagen jetzt Menschen mit Behinderung. Das ist ja auch schon mal eine wirklich andere Formulierung als dieses sonst auch gern übliche Wort Behinderter oder Behinderte. Dennoch dieses Menschen mit oder Mensch mit ist ja wieder auch so eine Art Konstrukt. Also gibt es da nicht vielleicht auch noch was Besseres? Also ich überlege vielleicht so eine eigene Wortschöpfung. Also an der Schule meiner Tochter zum Beispiel, da erinnere ich mich noch, da gab es in den Willkommensklassen nicht die Flüchtlinge oder die Geflüchteten, sondern die Neuberliner. Das fand ich eine ganz freundliche, neue Bezeichnung. Wäre das nicht auch möglich, dass man einfach statt Menschen mit Behinderung, ich weiß nicht, noch irgendwas einfach durch und durch fröhliches, freundliches, eben auch nicht nochmal extra klassifizierendes erfindet?
Ja, Neuberliner finde ich eine gute Idee. Das schließt ja gleich die Schwaben mit ein, also gleichzeitig mit den geflüchteten Menschen. Ja, ich finde tatsächlich trotzdem, dass Menschen mit Behinderung ganz gut ist, muss ich sagen. Also ich aktuell weiß ich noch keinen besseren Begriff. Ich bin aber total offen für Vorschläge.
Und Frau Knorst, vielleicht mögen Sie ja sich auch noch mal einschalten. Also dieses Wort Behinderung, ist das nicht auch schon Stigma? Also wäre das schöner, von Menschen mit Beeinträchtigung zu sprechen oder passender? Wie sehen Sie das?
Ja, wirklich gute Frage. Hallo, Frau Herrmann.
Hallo.
Schön, dass wir sprechen. Ich finde tatsächlich den Begriff im Deutschen auch etwas unglücklich. Auch ganz ähnlich der Begriff der Barrierefreiheit, etwas über Bande gespielt und ja eher negativ konnotiert. Und ich schwanke aber auch tatsächlich zwischen, wie benennt man es, damit es auch konkret ist, damit man auch darüber sprechen kann. Da sind ja auch hier in Deutschland bestimmte Dinge dran geknüpft, auch Sozialleistungen, die wichtig sind, Möglichkeiten zu kompensieren. Oder auch wenn ich zum Beispiel Informationen suche, die für mich relevant sind, worunter suche ich dann, unter welchem Label? Also Sprache und Bezeichnung ist da echt ein spannendes Thema. Und ich hadere auch ein bisschen mit dem Begriff Behinderung. Ich finde Beeinträchtigung persönlich etwas konkreter. Und in meinem Fall würde ich tatsächlich von Blindheit sprechen, je nach Relevanz. Also wann ist es relevant, das wirklich klar zu benennen? Manchmal spielt es auch wirklich keine Rolle.
Frau Herrmann, wie erleben Sie das, diese Schublade Behinderung versus mit Einschränkung? Wie sehen Sie das?
Also ich muss sagen, dass ich da auch eine persönliche Entwicklung bei mir selbst festgestellt habe. Früher, als ich noch so ein bisschen unsicherer war, auch mit meiner Behinderung, war ich selbst auch mit dem Begriff unsicherer. Das ist so ein bisschen dieser Lord Voldemort-Effekt, also für Harry Potter-Fans. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, sagt man aus Angst vor etwas, vor dem man eben große Angst hat. Und so ähnlich kommt mir das manchmal vor mit dem Wort Behinderung, dass man es gern vermeidet, weil man Angst vor diesem Wort hat. Heute muss ich aber sagen, finde ich, dass es auch eine Stärke hat, das Wort bewusst zu benutzen und auch positiv zu besetzen, damit es eben nicht dort bleibt, wo auf dem Schulhof mit dem Wort behindert gemobbt wird, sondern dass wir es eben positiv für uns nutzen und damit auch, Frau Knaus hatte das schon angesprochen, damit sind auch Rechte verbunden. Wir können damit Rechte einfordern, Nachteilsausgleich. Und deshalb finde ich es auch gut und wichtig, dieses Wort für uns zu beanspruchen.
Und es ermöglicht ja auch immer wieder diese Nachfrage, wer behindert Sie eigentlich? Wer macht uns behindert? Das finde ich auch einen in diesem Wort enthaltenen Gedanken, der sehr, sehr wertvoll und hilfreich ist, ne?
Genau, diese Zweiseitigkeit, also auf der einen Seite habe ich eine Behinderung, aber ich werde auch behindert durch mein Umfeld, durch Vorurteile in der Gesellschaft und durch Barrieren im Alltag, Treppenstufen, kaputte Aufzüge, alles.
Wie gehen Sie beide denn um in so Situationen, wo Leute so in so klassische Fettnäpfchen treten? Also ich kann mir das vorstellen, gerade in Ihrem Fall, Frau Knoss, es gibt ja so viele im Grunde so blöde, auch diskriminierende so Sprichwörter im Deutschen, die irgendwas mit blind mit sich führen. Also keine Ahnung, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn oder wann sehen wir uns wieder oder so. Also da sind ja der Möglichkeiten zahlreich, wie man da irgendwie verbal daneben hauen kann im Umgang mit blinden Menschen. Wie nehmen Sie das wahr? Nehmen Sie das krumm? Nehmen Sie das übel? Wie erleben Sie das?
Oh, eine sehr gute Frage. Ich würde wieder ein bisschen zweigeteilt antworten. Das eine sind tatsächlich Formulierungen, wie Sie sagen, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn oder mit Blindheit geschlagen oder blinde Flecken, die aus meiner Sicht im Sprachgebrauch doch eher negativ konnotiert sind. Und da merke ich schon auch, dass es ja so ein diffuses Gefühl ist, ach, wie schade, da gehöre ich zu dieser Gruppe und das Thema nicht sehen oder etwas nicht wahrnehmen zu können, das ist eher negativ. Anders ist es tatsächlich bei so sehr visuellen Formulierungen wie wir sehen uns oder das habe ich im Auge oder sowas. Das ist auch so sehr im Sprachgebrauch drin, dass es, glaube ich, für mich in der Kommunikation eine Irritation bedeuten würde, manchmal, wenn jemand dann sagen würde, so etwas wie, hast du den letzten James Bond wahrgenommen? Da würde ich auch erstmal stutzen, oder wir beide wahrscheinlich erstmal stutzen. Und gleichzeitig ist es auch was Hochindividuelles. Das heißt, wenn ich es als wirklich störend empfinden würde, wenn wir uns jetzt verabschieden würden mit, wir sehen uns, dass ich das dann einfach kommunizieren kann und sagen, ach, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Das könnte man dann im Dialog, denke ich, klären, ja.
Das finde ich tatsächlich auch immer sehr wichtig, dass man einfach auch darauf hört, wie jemand das gesagt haben möchte, ja.
Das finde ich einen total wichtigen Hinweis. Und ich glaube, ja, wie überall im Leben, wenn jemand wirklich aus Versehen verbal daneben haut oder weil er oder sie sich eben auch noch nie wirklich gründlich Gedanken zu diesen Fragen gemacht hat, dann ist wahrscheinlich Großherzigkeit wie so oft im Leben das Beste. Es, denke ich, hilft jedenfalls wahrscheinlich wirklich niemandem, wenn wir uns dabei neben Schauplätzen gegenseitig bekriegen. Also auch hier wie überall im Leben wahrscheinlich miteinander reden und aufeinander zugehen, oder?
Wow, ich finde persönlich, besser kann man es gar nicht zusammenfassen.
Wie man sorgfältig über Behinderungen spricht, darüber haben wir mit Adina Herrmann von den Berliner Sozialhelden gesprochen. Ganz herzlichen Dank noch für Ihre Antwort und einen schönen Tag Ihnen.
Einen schönen Tag auch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Unser Plus Eins heute ist Annalena Knurs aus Münster. Und worüber wir unbedingt noch sprechen müssen, Frau Knurs, das ist Ihre spannende Arbeit. Und zwar sind Sie ja Mediatorin und Kulturberaterin. Sie beraten Kultureinrichtungen dabei, möglichst inklusiv zu werden. Sowohl für Besucher als auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt, eigentlich möglichst viele Menschen reinzuholen, sowohl inhaltlich wie auch räumlich. Wie sind Sie eigentlich zu dem geworden, was Sie da beruflich machen? Also meine Kollegin fragte hier so ganz, ganz, wie ich finde, frei von der Leber weg, haben Sie sich den Beruf selbst erfunden? Der passt ja ziemlich gut.
Ja, es ist tatsächlich ein Hineinwachsen oder Hineinrutschen gewesen, so im Laufe der letzten Jahre. Ich habe einfach auch gemerkt, dass ich ein so großes Fable habe für Museen, mich dort so gerne aufhalte und die auch so spannend finde, weil sie unendlich viele Möglichkeiten haben, Zusammenhänge darzustellen und einen zu irritieren, zu provozieren, zu begeistern, dass man was lernt und mitnimmt.
Ich muss auch noch mal ganz naiv fragen, Sie haben mir verraten, Sie mögen bestimmte Künstler ausgesprochen gern, zum Beispiel August Macke oder Joseph Beuys. Beuys kann ich ganz naiv gesagt mir noch vorstellen, weil der ja auch haptisch gut erfahrbar ist. Aber wie können Sie sich zum Beispiel für so einen August Macke als Lieblingskünstler entscheiden, wo Sie ihn ja eigentlich nicht sehen können?
Ich muss witzigerweise auch noch mal kurz zurückrudern, weil selbst der Beuys also prinzipiell haptisch erfahrbar wäre, aber für mich bisher nie war. Vielleicht liegt es aber auch an Dingen wie Fett und Honig. Vielleicht nicht ganz so attraktiv auch für den
Aber Filz, denken Sie an den Filz.
Den berühmten Filzanzug. Das wäre natürlich ein Traum, wenn ich den auch mal einfach berühren dürfte. Aber ich glaube, da hätten viele auch einen Traum von. Es ist natürlich etwas, was ich mir leichter vorstellen kann. Aber auch da bin ich auf Beschreibung angewiesen, ganz ähnlich wie bei Macke. Und in beiden Fällen begeistern mich vor allem die Personen. Also wenn ich persönlich Fan bin von jemandem, von einem Künstler oder Künstlerin, dann hängt das ganz stark davon ab, ob die Person mich begeistert mit ihren Positionen und wie sie Dinge formuliert und angeht oder ihre Sicht auf die Welt. Und das hat ganz viel mit Vermittlung zu tun. Also das ist ja, im Grunde gibt es diesen unmittelbaren Eindruck, also wenn ich jetzt sehen könnte von einem Macke-Bild beispielsweise oder von einem großen Fett-Ensemble von Beuys. Aber das, was ich damit mache, das passiert aus meiner Sicht ganz anderen Ebenen. Und das begeistert mich bei den beiden.
Wir haben hier in Berlin ja auch einen ganz berühmten Galeristen, Johann König, der eben auch weite Teile seines Sehvermögens verloren hat und der auch eben einer der erfolgreichsten geworden ist, weil er dann so besonders gut konzeptuell arbeiten kann und so besonders gut versteht, wieso bestimmte Kunstwerke funktionieren und andere nicht und das auch besonders gut vermitteln kann. Hier in Berlin gibt es ja auch Führungen. Da kann man also auch gemeinsam mit blinden Menschen Kunst erfahren. Was halten Sie von solchen Programmen? Ist das irgendwie im Grunde so eine Art von Eventisierung einer Behinderung oder wie sehen Sie das?
Ja, nein. Ich denke, es ist auch wieder zweigeteilt. Also wenn es Veranstaltungen sind für sehende Personen im Sinne von, ja, auch Event, also zu sagen, wir sprechen heute mal entschleunigt über Kunst oder nur über ein Kunstwerk oder mehrdimensional oder auch so, als würden wir es gar nicht sehen. Auch spannende Formate, einfach als Format oder zu sagen, es ist ganz dunkel, was macht das mit unserer Kommunikation? Die Frage, auch da kommuniziert man dann in Anführungszeichen, so ist es blind zu sein, und was erzeugt das? Also wie ist der Rahmen von so einer Veranstaltung? Ich glaube, das entscheidet dann sehr darüber, ob es vielleicht sogar was Voyeuristisches haben könnte. Wenn es jetzt aber darum geht, blinden und sehbehinderten Personen Zugang zu Kunst zu ermöglichen, dann kann das auch eine tolle Möglichkeit sein, eine Führung anzubieten, auch von betroffenen KunstvermittlerInnen, die nochmal einen anderen Schwerpunkt setzen können. Das ist jetzt nicht zwingend erforderlich, also diese eigene Erfahrung aus meiner Sicht, aber das kann nochmal ganz spannend sein. und ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr abhängig von den Inhalten. Also oft ist es so, dass taktile oder taktiler fahrbare Werke ausgewählt werden für eine solche Tour. Und das sind aber zum Teil nicht die spannendsten oder nicht die Highlights. Und wenn ich in ein Museum gehe und auch aufsplitte in verschiedene Zielgruppen oder bestimmte Zugänge, dann ist es so super wichtig, dass die Basis ungefähr die gleiche ist an Inhalten, damit ich mich im Anschluss dann auch gut darüber unterhalten kann im Café mit den Personen, mit denen ich unterwegs bin.
Kulturerlebnisse für und mit allen. Auf jeden Fall eine schöne Vision. Anna-Lena Knoers ist unser Plus Eins heute.
Der Familienmoment.
Dominik Doberg, Thema Familie. Das ist meine Mutter. Kommt regelmäßig jeden Sonntag zu uns und kocht mit uns. Und natürlich habe ich auch noch eine Verlobte. Zum Beispiel, wenn ich traurig bin oder leicht wütend. Sie hat auch das gleiche Handicap wie ich. Wir können gegenseitig reinfühlen, was derjenige braucht. Ich habe so viele Jahre Theater mal gespielt.
Ich spreche mal kurz selber ins Mikro, ne? Also ihr habt ein Theaterstück gemacht, das hieß Ich wollt, ich wär. Und da habt ihr euch kennengelernt, deine Verlobte und du. Und
ich war früher Spider-Man, sie war Catwoman früher. Und da war das Lied von Spider-Man. Und da war den ersten Kuss und die erste feste Beziehung. Der Kuss war echt. Und dann haben wir mehrmals getroffen. Bis ich später, dass ich älter ich geworden war, habe ich Verlobungsantrag gemacht. Was wir geplant haben, ist, ich habe noch ein Jahr und dann bin ich 30. Und ich habe vor, mit 30 zu heiraten oder mit 31 kann man auch noch heiraten. Ja, darauf habe ich Bock.
Anna-Lena Knoers, wenn Sie auf das nächste Jahr schauen oder sagen wir auf die nächsten Monate, was sind dann in Ihrem Leben so die nächsten großen Ziele und Pläne? Oder sind Sie überhaupt ein Mensch, der so genau plant?
Ich bin tatsächlich ein sehr verplanter Mensch oder sehr organisiert, vielleicht auch so ein bisschen aus der Not geboren. Ich habe manchmal die Vermutung, dass ich tatsächlich jemand wäre, der unentwegt auf den letzten Drücker etwas abgibt oder zum Bus rennt. durch die Erblindung oder durch das schlechte Sehen geht das oft nicht. Ich muss Tempo rausnehmen und muss meinen Alltag auch oft organisieren oder gut organisieren können. Und dadurch bin ich recht verplant und gewinne dadurch auch eine gewisse Sicherheit. Wenn ich so an die nächsten Monate denke, dann merke ich, dass ich vor allem einen sehr großen Durst nach Reisen habe. Auch nochmal eine längere Reise zu machen. Also in meinem Fall tatsächlich eher 3 bis 4 Wochen. So lange war ich noch nicht unterwegs. Und was ich auch sehr gerne machen würde nächstes Jahr, ist zu beginnen mit Reitunterricht.
Aha.
Ich würde gerne reiten lernen.
Schön, das kann ich nur empfehlen.
Ja.
Was auch immer ansteht, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Auch möglicherweise gute Reise. Und herzlichen Dank, dass Sie heute unser Plus Eins waren. Anna-Lena Knoers aus Münster.
Ich danke auch, hat mir großen Spaß gemacht.
Wenn Sie Lust haben, weiterzuhören, in unserem Geschichten-Podcast geht es diesmal um Hülya Al, eine Frau, die in einer sehr konservativen Familie aufgewachsen ist und viele steinige Schritte gehen musste, um da anzukommen, wo sie heute ist.
Ja, was einem nicht umhaut, macht einem stark, sage ich immer. Und es ist wirklich so. Also das, was ich alles erlebt habe und immer noch da bin, das hat mich stark gemacht. Und wir sind, glaube ich, Resilienzfälle auf jeden Fall. Wir haben uns auch so weiterentwickelt, immer wieder aufgestanden. Aber ganz weg wird es nicht sein. Also es ist ja immer da halt. Man muss lernen, damit zu leben, mit seiner Vergangenheit. Also ganz löschen geht ja nicht.
Die Geschichte von Hülya als Weg in ein selbstbestimmtes Leben hören Sie in unserem Geschichten-Podcast bei Plus Eins. Ich bin Gesa Ufer und freue mich, wenn wir uns wiederhören.